Ja, tatsächlich, vor vielen Jahren hier an der Uni, ich erinnere mich auch noch, das sind ja solche Highlights, wenn man so in so einen Hörsaal stehen darf, dann solche Studenten, die sehr kritisch zuhören und auch sehr kritische Fragen stellen, das werde ich heute nicht erwarten, das wird hier alles viel lieber zu gehen, oh, kann da noch anders kommen, wir werden sehen. Ja, ich freue mich darüber, zu diesem Thema heute Abend hier sprechen zu können. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was mir auf den Leib geschrieben ist. Mein Name ist Martin Kamphuis, ich bin Holländer, falls man sich wundert, was für komischen Akzent ich habe und wie meine Grammatik nicht ganz passt manchmal. Meine Frau redet häufig mit, sie kommt morgen auch wieder nach Norddeutschland, denn wir haben morgen in Minden haben wir einen Vortrag und das werden wir dann zusammen machen. Aber heute Abend mache ich das jetzt alleine. Und ich hoffe, dass Sie, dass ihr das versteht, was ich versuche, euch zu sagen, Ihnen zu sagen. Ich bin sehr froh auch darum, dass diese Thematik überhaupt aufgegriffen wird, weil eigentlich herrscht das vor, dieser Gedanke, dass man auch ohne Gott glauben kann und dass man, ja, sowas hat von der Hauptsache, ich bin irgendwie religiös tätig. Egal was es ist, wie ich es mache, wenn ich es echt und voll mache, dann wird es schon in Ordnung sein. Nun wird die Thematik Religion immer wieder aufgegriffen, gerade auch in den Zeitschriften, gerade mit den Feiertagen hier, Fokus, was nützt Religion? Da heißt es, Wissenschaftler erforschen den Sinn des Glaubens. Den Sinn des Glaubens, es ist ja irgendwie alles wir, dass das Wissenschaftler tun müssen, die das erforschen wollen und da noch einen Sinn wissenschaftlich belegen wollen. Dann stellen, oh Gott, warum so viele Menschen gläubig sind, sich aber von den Kirchen abwenden. Das heißt, das sieht man immer mehr, es gibt sehr viele Kirchen, aber am Sonntag sind die meisten Kirchen leer. Die Woche sowieso. Aber Glauben nimmt nicht ab. Nur verbindet man Glaube also nicht mehr mit der Kirche. Oder ihr Spiegel, ist da jemand? Dann sieht man so ein Bild von den Sternen und so weiter und das weite All. Und da wird buchstäblich darunter gesagt, die Zukunft der Religion, Glaube ohne Gott. Einfach als Statement. Das ist die Zukunft der Religion. Es soll ohne Gott stattfinden. In diesem Artikel beschäftigt sich der Spiegel mit der Religion der Zukunft. Kommt sie ohne Kirchen und Gott aus? Wir meinen, das Göttliche ist in jedem von uns, wird da gesagt. Das Göttliche ist in jedem von uns. Dann kann man ja auch überall Religion ausüben, denn man nimmt das Göttliche immer mit. Und so ist Glaube an diesem Göttlichen, ob in einem oder auch außerhalb von einem, das ist etwas, was greifbar nahe ist und was man überall ausüben kann, auch soll. Ist ja nicht ganz verkehrt. Vielleicht ist die christliche Tradition auch zu sehr auf Kirche fixiert und fixiert sich auf Gebäuden und so weiter. Und da sagen auch immer mehr Menschen interessanterweise, mit Christentum kann ich gar nichts mehr anfangen. Wenn schon eine Religion, dann vielleicht der Buddhismus. Denn die kommen so ruhig daher und so stabil, so cool, so, ja, ohne Gott. Denn buchstäblich glauben Buddhisten nicht an einen Gott. Sie glauben an diesen Zustand der Erleuchtung. Sie glauben daran, dass jeder diesen Zustand erlangen kann, wenn er nur richtig praktiziert. Aber auch, dass dieser Zustand, die sogenannte Buddha-schaft oder Natur, in einem jeden vorhanden ist. Wir würden sagen, das Göttliche ist in jedem vorhanden, aber sie sagen, Buddha ist in jedem vorhanden. Und wir müssen diesen Buddha in uns aufdecken. Also das klingt gut. Und da braucht man sich nur so hinzusetzen. Ist gar nicht so leicht, um sich wirklich so hinzusetzen. Ja, viele machen das locker, die Knie dann weit hoch und so weiter, aber so flach und so weiter. Das muss man schon üben. Ich habe das dann damals auch gemacht, ja, und hat es dann auch so ein bisschen hingekriegt, aber das tat schon weh am Anfang, sich so hinzusitzen, ja. Am Anfang, dann taten unsere Knie weh, also bei meinem ersten Kurs im Buddhismus, da kam dann diesen Lama, ein Lehrmeister im Buddhismus, dann jeden Tag, jeden Abend hinein und hat uns dann unterwiesen im Buddhismus und dann meint er, ihr unruhige Westler, ihr müsst erstmal zur Ruhe kommen. Und dann lässt auch diesen Schmerz in euren Knien nach und dann langsam werdet ihr ein Gespür bekommen. Fixiert euch nicht auf irgendetwas und sowieso dieses analytische Denken, das müsst ihr einfach mal ablegen. Und euch einfach mal auf nichts einlassen. Nun, es befremdete mich total. Bin ich doch auch westlich erzogen gewesen. In Anfang dachte ich, das ist eine Katastrophe, wo bin ich hier denn angekommen? Aber nach 2 Wochen Unterricht und immer wieder das Gleiche und die Witze, die er dann erzählte, hin und her. Und dann auf einmal war ich eingetuned. Und auf einmal fand ich alles, was der sagte, gut. Es war wie wenn ein Schalter umgelegt wurde. Und so machte ich dann auch meine ersten Erfahrungen einfach erleuchtungsmäßig auf einmal wie von Schweben. Und ich dachte, wow, wunderbar, da musst du drin bleiben. Das fühlt sich gut an. Wenn du immer so bist, dann bist du erleuchtet. Aber wie es eben so ist, es war ja gar nicht so leicht, überhaupt auch nicht komfortabel. Es war dreckig, es war kalt. Mit 2 anderen Burschen schlief ich in einem Zimmer von 2x2 Meter. Da stand kein Bett drin, da war nichts. Wir lagen auf dem Boden. Dann mussten wir meditieren, eben in dieser qualvollen Haltung ausharren, eine Stunde ohne sich zu bewegen. Man durfte noch nicht mal ein Insekt töten. Und die gab es in Fülle. Nun, das waren alles so Dinge, es sieht so leicht aus und so friedlich, aber da war viel mit verbunden. Und manchmal denke ich, wie es dann hier heute ausgeübt wird, eben diesen Religion ohne Gott ist so richtig bequem und komfortabel mit Geist, Räume und so weiter. Ein schönes Bett und alles schön sanft. Das passt zum Westen. Nun, das habe ich so nicht mitbekommen. Ich bin natürlich nicht buddhistisch erzogen. Allerdings auch nicht christlich. Mein Vater war Landwirt und ist dann irgendwann zu einem Stück Land gezogen, was vorher Wasser war. Die Holländer haben Deiche rumgelegt, dann das Wasser rausgepumpt und das wurde dann zu fruchtbarer Erde. Und da hat mein Vater dann zum Beispiel Kartoffeln angebaut. Das Land war total leer, als wir dort kamen. Diese Leere hat meine Seele geprägt. Leere. Ja, da ging es im Buddhismus auch drum. So sagte der Lama, jedes Mal, als er reinkam, dann hat er dann uns vorgemalt, es geht um die sogenannte Leere. Gott wurde nicht genannt. Da ging es per Definition nicht drum. Ja, Glaube ohne Gott. Das haben wir damals miteinander versucht auszuüben, zu praktizieren. Ja, damals früher, da war schon etwas natürlich, Holland ist auch so ein christlich geprägtes Land. Und ich durfte als junger Bursche mal mitspielen, so mit so einer Art Weihnachtsspiel und hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und das war meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte nichts damit anfangen. Nun, vielen geht es ähnlich wie mir damals. Sie sind zwar in einer christlichen Tradition oder in einem christlichen Land groß geworden, aber wissen gar nicht, was es ist. Und das ist eben, ja, was da noch an Monumenten dasteht, Riesenkathedralen hier im Dom in Köln. Ja, da werden wir erinnert am Christentum und auch daran, dass wir eine christliche Tradition sind und diese christliche Tradition gründet sich auf das Judentum. Überhaupt, Jesus war ein Jude. Wir waren letzte Woche noch in Israel, haben dann eben das Getümmel der Kirchen dort gesehen in dieser Stadt Jerusalem. Und dann auch das islamische, den Felsendom, dieses Monument mitten auf dem Platz, wo eigentlich früher den Tempel von Salomon gestanden haben soll. Nun, all diese Dinge, da merkt man, welche Kampf die Religionen auch miteinander ausüben. Die Juden, die klagen, beten an diesen Westmauer des Tempels. Nun, das ist wirklich Religion oder Religiosität, was sie dort ausüben. Überhaupt auch diese Mützen, das gehört dazu. Da drücken sie etwas mit aus. Eine Gruppe hat eine dicke Mütze und die andere eine dünne. Es sind ganz unterschiedliche Gruppen. Alles aber um Religiosität zu leben. Religiosität bedeutet häufig auch heute Kampfsport, Kung Fu. Ja, da sind auch religiöse Kräfte dahinter, die eine Wirkung haben und eine Kraft mobilisieren können, die normalerweise nicht da ist. Dann gibt es diesen Ansatz von Richard Dawkins. Alles, was mit Gott zu tun hat, ist nur Wahn, ist nur eine Illusion. Aber wie er das vertritt, ist ja, wie wenn er ein kleiner Guru ist von einer neuen Gruppe, einer anderen Religion. Man könnte sagen, fast wiederum eine Religion ohne Gott, aber pertinent ohne Gott. Ganz klar und krass formuliert. Das heißt, es gibt unter uns auch einen Atheismus, was ganz deutlich hervorgeht und auch mit Beweisen und sogar mit einer Art Gottesdienst, nein, Gottesdienst darf man es nicht nennen, eine Art Zusammenkommen, wo man dann Atheismus miteinander feiert, auch Lieder singt und so weiter. Religiosität, Glaube ohne Gott. Ich will, bevor ich weitergehe, einen kurzen Text aus der Bibel lesen. Und da geht es auch in etwa um Religiosität. Ich werde im Laufe des Vortrags auch darauf zurückkommen und versuchen auszulegen und zu erklären, was der Apostel Paulus hier schreibt. 2. Korinther 11, Vers 2 heißt es, denn ich eifere um euch, so schreibt Paulus, den Christen in Korinth, mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann. Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Nun, ich will das Thema Religiosität zunächst mal unter drei Aspekte auch angehen, zunächst mal das Thema Religion generell, dann das Thema Spiritualität, ich habe es einfach mal so genannt, ich will das auch gleich noch definieren, und dann das Thema Gottesdienst. Und da will ich jeweils auch eine eigene Definition daran geben. Aber zunächst mal das Thema Religion. In den gerade gelesenen Text fängt ja Paulus an mit der Aussage, denn ich eifere um euch. Eifer. Das kennen wir doch. Das tut uns direkt an Religion, an Terrorismus denken, unter religiösen Aspekt. Und das zu verstehen, ist gar nicht so leicht. Warum tun diese Menschen das aus religiösen Motiven, dass sie, man könnte sagen, sich selbst und anderen in die Luft sprengen? In Frankreich hörte ich heute Morgen im Radio, war ein Projekt, um Jugendliche, die gepackt sind durch diese ES-Philosophie, um sie zu therapieren. Und dieses Projekt ist komplett gescheitert. Sie haben keinen Erfolg. Millionen Euro da reingebuttert, aber das geht nicht. Das kann man nicht therapieren. Das kann man nicht einfach so austreiben. Das heißt, hier stecken schon Kräfte dahinter, die vielleicht auf andere Ebenen bekämpft werden müssen, aber mit Therapie ist es nicht so leicht. Auch der Apostel Paulus, ich weiß nicht, ob er so ausgesehen hat, aber es sind solche Mosaiken, die da etwas von ihm zeigen wollen, hat so ein Eifer gehabt. Und das behauptet er selbst ja auch. Er sagt in Galater 1, Vers 14, dass er im Judentum mehr Fortschritte als viele Altersgenossen in seinem Volk gemacht hatte. Und sagt, ich war ja für meinen überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Ja, Paulus war ein Eiferer. Und so hat er auch später, nachdem er diesen alten Eifer abgelegt hat, seine Volksgenossen, man könnte sagen, bezeichnet. Er sagte, sie haben auch ein Eifer. Römer 10, 2, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Und das tun sie auch in ihrer Kleidung und in ihr Verhalten und eben das ganz Religiöse. Aber, sagt Paulus, nicht mit rechter Erkenntnis. Nun, Eifer für Gott kann man haben, aber wenn richtige Erkenntnis fehlt, dann kommt da nicht immer Gutes dabei raus. Der Dalai Lama ist auch so ein, man könnte sagen, ein religiöser Eiferer. Der Dalai Lama, der wird als ein Papst des Buddhismus von vielen betrachtet. Und er sagte mal, Religion hilft immer, wenn man sie richtig und ernsthaft ausübt. Er ist ein sehr religiöser Mensch. Ob schon vielen behaupten, Buddhismus sei gar keine Religion, sei nur eine Art Lebensphilosophie. Aber nein, wenn man mal dorthin geht und sieht, wie die Tibeter das ausüben, dann merkt man, das ist Religion. Ich will das auch gleich noch etwas besser definieren. Nun, diese Eifer haben ja auch diese Menschen, diesen muslimischen Dschihadist, der jetzt gerade in New York 8 Menschen mit in den Tod gezogen, nicht nochmal mit, er hat ja selbst überlebt. Zahlreiche schwer Verletzte. Eifer. Beängstigen diesen Eifer. Auch die Tibeter, sie sind eifrig für ihre Religion. Aber das noch nicht mal für Gott. Weil sie kennen keinen Gott. Sie haben einen Eifer, um diesen Zustand der Erleuchtung zu erlangen. Und wenn wir Religion nun mal definieren wollen, dann will ich 2 Definitionen auf 2 unterschiedliche Wörterbücher hier bringen. Eins ist, Religion sei Gottes Furcht oder Gottes Ehrfurcht. Da hat Religion also direkt mit Gott zu tun. Nun, wenn das so wäre, dann wäre Buddhismus keine Religion. Weil sie haben es nicht mit Gott zu tun. Aber bei folgender Definition könnte auch Buddhismus dazugehören. Hier ist Religion das positive Verhalten sowohl des Einzelnen als auch einer gesellschaftlichen Gruppe gegenüber einer überweltlichen und zugleich weltüberlegenen Macht. Beachten wir, Macht. Hier geht es also nicht um Gott, sondern um etwas Transzendentes, das heißt Übersinnliches, da wo man könnte sagen, Kontakt mitmachen kann oder Erfahrung mitmachen kann. Ja, darin ist Buddhismus eine Religion. Meine Frau und ich haben ein Büchlein geschrieben, Buddhismus, Religion ohne Gott. Das kann man wirklich sagen. Die meisten würden diese Aussage nicht so unterstreichen, aber es ist im Wesen so, wenn man Buddhisten, das heißt echte Buddhisten, fragen würde, dann würden sie sagen, ja stimmt, wir glauben nicht an Gott. Da haben wir nichts mit am Hut. Wir glauben nicht, dass es einen Schöpfergott gibt und auch nicht ein Erlöser. Nun, das ist eben all das, was Religion ausmacht. Hier geht es um Verhalten. Hier geht es darum, dass Buddhismus, dass Hinduismus, Esoterik, zwar nicht die richtige Religion, aber wohl eine religiöse Strömung, Islam, Judentum, Christentum, all das wird als Mittel zum Zweck betrachtet. Das heißt, da werden eben die unterschiedlichen Verhaltensarten miteinander verglichen und gesagt, okay, wir machen das so oder wir machen das so, das ist doch ganz ähnlich und dann können wir doch zusammenkommen. Ja, die Buddhisten sind fleißig. Ich habe das damals gesehen, die Tibeter werfen sich Pilgerwege lang aus dem Staub. Ich habe das dann auch gemacht. Nachdem ich Buddhist geworden bin, habe ich mich an einem heiligen Ort, weil das galt ja noch mehr, dafür bekam man noch mehr karmische Kraft, habe ich mich 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Es wurde alles gezählt, denn Leistung zählte. 60.000 Mal. Man sollte eigentlich 100.000 Mal machen, aber ich hatte dann keine Zeit mehr, ich musste weiterreisen. Und die 40.000 habe ich mir dann erstmal geschenkt. So würde ich nun Religion definieren. Hier geht es um das Halten von Regeln und Geboten, damit eine gewisse Reinheit gewährleistet werde. Reinheit. Man reinigt sich. Man sammelt Punkte für das Ziel, was auch immer das ist. Die Hindus, die tun das sehr fleißig ausüben. Diese Hindus baden sich in diesen heiligen Fluss, die Ganges, die Ganges wird als ein Göttin betrachtet und ich habe gesehen, was sie alles in diesen Fluss reingeworfen haben. grausam. Manchmal haben sie dieses Wasser getrunken. Ich dachte, das ist ein Wunder, dass sie das überleben. Ja, da gehen Kraft mit und mehr. Ich habe dann so einen Bootsführer gehabt, früh morgens bei Sonnenaufgang auf dem Fluss, und dann sagte mein Bootsführer, ein junger Mann, sagte, wenn ich 2 Tage nicht in diesem Fluss baden gehe, dann fühle ich mich so unrein, sagte er. Ich habe dann für mich gedacht, wenn ich einmal drin baden gehe, dann fühle ich mich sehr unrein. So unterschiedlich sind dann die Vorstellungen. Aber sie meinen das, dass sie dadurch rein werden, wenn sie in diesem Fluss baden gehen. Das ist hier in Deutschland, in Hamm, ein hinduistischer Tempel. War natürlich im Sommer, aber die machen das ja genauso wie in Indien, dass sie ihre Götzen herumtragen und da Opfergaben bringen und ihre Ritualen. Übrigens, Yoga gehört auch zum Hinduismus. Und Yoga ist sehr populär. Die meisten sagen nicht, dass sie Hindus sind, aber üben gerne Yoga aus. Ob man das schafft, das weiß ich nicht, aber da muss man schon etwas üben. Das ist Ashtanga-Yoga. Und in einem Prospekt von dieser Richtung des Yoga heißt es, die Ashtanga-Yoga-Serie arbeitet wie ein Kombinationsschloss. Wenn du die richtigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge machst, öffnen sich Körper und Geist automatisch. Hä? Das ist nun Religion pur. Mach das Ritual. Nimm die vorgeschriebene Haltung genau nach Vorschrift ein und es ergibt sich eine Wirkung, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Das ist, was sie selbst aussagen. Und so wirken gerade auch die fernöstlichen Religionen. Da muss man gar nicht daran glauben. Man muss es einfach machen. Und dann gibt es eine Wirkung. Nun, diese Öffnung auch des Geistes ist dann diesem Ziel des Hinduismus, nämlich die Erfahrung des kosmischen Brahman, gegenüber ausgerichtet. Dann natürlich Islam. Vielen sind interessiert, weil es so deutlich ist, was man machen soll. Zum Beispiel das islamische Glaubensbekenntnis sagen, 5-mal am Tag beten, diesen Fastenmonat Ramadan einhalten, Almosen geben an den Armen und einmal im Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka machen. Nun, ganz klar, wenn man das tut. Darüber hinaus, für die ganz Fortgeschrittene, bringt man die Ungläubigen um. Vielleicht sich selbst mit. Dann kommt man in ein wunderbares Paradies. Nun, das sind religiöse Vorstellungen. Auch die Juden, wie sie ihre Klagegebete, ihre Waschungen machten, zum Teil auch ja ganz klar vorgeschrieben im Alten Testament von Gott. Die vorgeschriebenen Feiertage. Aber Jesus hat es damals auch mit einem gewissen Fanatismus religiöser Art zu tun. Und er definiert das auf eine ganz eigene Art und Weise. Und sagt in Matthäus 23, Vers 24, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Beches und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Das ist Jesu Definition von Religion. Man poliert sich äußerlich auf und stellt sich als sehr religiös dar, aber inwendig geschieht nichts, keine Veränderung. Und macht man doch noch immer die alte sündhafte Dinge, die sowieso immer durchkommen. Auch im Christentum sind liturgische Messen, Gottesdienste, vorgeschriebene Ritualen. Manche meinen, wenn wir Spenden und gute Werke tun, dann reicht das aus. Oder bestimmte Gottesdienste mit Weihnachten, Ostern vielleicht noch. Oder man meint, die Gebote zu halten und stützt sich da drauf. Religion ist in dem Sinne das Halten von diesen Geboten und nicht immer in diese Richtung populär, wohl allgemein. Denn Religion ist sogar für Wirtschaftsunternehmen kein Tabu mehr. Diesen Manager in der Schweiz, in Zürich, hat da 5 Buddha-Statuen in sein Geschäftsgebäude da aufgestellt. Und so sagen es Trendforscher. Sie gehen davon aus, dass weitsichtige Unternehmen Raum schaffen werden für Mitarbeitermeditationen, Gottesdienste und für Gesprächsangebote zu spirituellen Themen. Okay? Wenn man also dazugehören will, dann muss man Raum für Religiöses geben. Und da sagen viele, Hauptsache, du machst irgendetwas Religiöses, du machst mit, ob es nun Meditation ist oder irgendwelche ein Gebet, aber mach es bitte leise. So übt man das dann auf. In der Art von Spiritualität. Und in diesem Sinne ist Religion nun interessant geworden und überaus populär. Bei Spiritualität geht es um das Erfahren einer transzendenten Dimension, damit der Eindruck von etwas Göttlichem, etwas Gutem oder Heilsamen entsteht. Nun, dieses ist, was populär ist. In diesem Sinn ist Religiosität eine Erfahrung, ein Gefühl, etwas, was man spürt. Und so könne man bei Spiritualität sagen, ob es Buddha ist oder Shiva oder Mana oder Allah oder Gott oder Christus. Aber das alles als Kraft erfahren, empfunden. Man öffnet sich dafür, egal wie man es nennt, man spürt was. Und genau das war auch der Einstieg meiner Frau damals in die Esoterik. Sie war eigentlich christlich erzogen gewesen. Gut evangelisch, konfirmiert und so weiter, getauft. Und meinte auch immer christlich zu sein. Aber dann kam sie in Therapiegruppen, esoterischer Art. Und auf einmal sagte man ihnen, nun, du musst es gar nicht Gott nennen. Du kannst es nennen, wie du es willst. Aber öffne dich und du wirst was spüren. Und das geschah. Und sie war überzeugt. Und so steckte sie mitten in diese Sache drin. Das ist eben Spiritualität. Spirituelle oder kosmische Kräfte werden unterschiedlich bezeichnet, zum Beispiel wie Buddha oder Christus oder Lebenskraft oder auch Lebensenergie. Oder auch Mana bei den Indianern, Prana bei den Hinduisten oder auch ganz bekannt Ki. Oder Qi. Okay? Schon mal von gehört? In vielen Angeboten, die wir inzwischen annehmen, auch bei den fernöstlichen Kampfsportarten, steht Qi zentral. Das wird auch häufig so ausgerufen, als eine Anrufung der Kraft, die man dann auch bekommt, wenn man diese Formen der Kampfsport so ausübt. Übrigens gab es auch eine riesen Show in Berlin, Qi. Hier auch so in der Erscheinung ziemlich sexy. Nun haben wir mal eine Reise in Österreich gemacht und da sahen wir eine Kirche und unterhalb von der Kirche war eine Litfaßsäule und da fanden wir dann, weswegen diese Kirche ganz besonders ein Wallfahrtsort war. Und das hat damit zu tun, dass in dieser Kirche eine besondere Kraft von Qi vorhanden war. Von Yin und Yang. Denn dieses Symbol des Yin und Yang symbolisiert eben diese Qi-Kraft. Und da wurde das so gezeichnet, dass eben im Kirchenschiff diese Yin-Yang in der Stärke von 14.000 Bovit vorhanden wäre. Bovit, was ist das? Kennen wir diese Maßeinheit? Das ist bei Radiestheten ein Begriff. Radiestheten, kennen wir das? Vielleicht mehr in dem Wort Wünscherouten gehen. Ja, kennen wir das? So ein Stab, ja, so zwei Dinge und dann geht diese Rasität hin und dann geht in den Kirchensitz und sagt 14.000, sagt er dann. Und dann geht er da in den Heiligtum, da hat er gesagt 17.000 Yangkraft. Und nun hat man das so aufgeschrieben und diese Kirche ist deswegen ein Wallfahrtsort, weil diese Kräfte da vorhanden sind. Und so konnte man 7 Kirchen abbilden, von der einen zum anderen, und da wurde überall angegeben, wo und wie stark diese Yin-Yang-Kraft dort vorhanden war. Kirchen, achten wir schon. Yin-Yang hat mit Gott nichts zu tun. Yin-Yang ist ein ganz anderes Gottesbild. Glaube ohne Gott? Ja, so wird es auch in den Kirchen schon ausgeübt. Ich habe meine Frau schon erwähnt, so sah sie damals aus, als ich sie kennenlernte, ganz alternativ. Sie brachte zum Ausdruck so, was sie so glaubte in ihre Kleidung. Und für sie war es sehr wichtig, dass sie
eben diese Kraft erfuhr, dass sie sich öffnete und spürte, wie diese Energie durch ihr Körper floss. Nun, das ist Esoterik. Was bedeutet nun Esoterik eigentlich? Von der Herkunft dieses Begriffes ist es so, kommt aus dem Griechischen und dem Wort Esoterikos, bedeutet es innen, verborgen oder geheim. In der Esoterik geht es also um ein verborgenes, inneres oder geheimes Wissen. Alles das, was das anbietet, könnte man unter diesem großen Schirm, diesen Regenschirm der Esoterik platzieren. Das gibt es einerseits in den Menschen, in uns verborgen, eben die göttliche Natur, wir alle sind göttlich, so auch der Spiegel. Aber es kann auch sein, dass dieses verborgene Wissen im Kosmos ist und durch bestimmte Techniken wir dieses Wissen oder diese Kraft anzapfen können. Esoterik ist eigentlich von Ursprung her eine Lehre, die nur für eine begrenzte Anzahl von Menschen, von einem inneren Personenkreis zugänglich war, die eingeweiht waren. Aber nun ist diese Bewegung des New Age gekommen und die hat gesagt, das, was früher für einzelne Menschen nur zugänglich war, die eingeweiht waren, wird jetzt für die ganze Menschheit zugänglich werden. Wir brauchen nur das zu wollen, uns dafür zu öffnen und dann kommt es. So glaubt man das jetzt. Dieser innere Personenkreis war also, wo man auch eingeweiht werden kann in diesen alten Kulturen heidnischer Art, zum Beispiel bei den Ägyptern, den Babyloniern, den Azteken, den Kelten, auch in Tantra-Buddhismus und Tantra-Hinduismus, in die geheime Lehre der Freimaurer, Rosenkreuzer und Anthroposophen. In all diesen Richtungen gibt es noch Einweihungen. Und da gibt es bestimmtes Wissen, was nur für ein eingeweihtes Publikum zugänglich ist. Aber nein, wie gesagt, diese ganze Esoterik möchte jetzt genau das, was früher für Einzelnen zugänglich war, für allen zugänglich machen. Übrigens, das finden wir auch in der Christenheit immer mehr statt. Da gab es von Gott gegeben einzelne Gaben, aber manche meinen nun, diese einzelnen Gaben müsse jeder Mann zu aller Zeiten ausüben können. Nun, da finden wir Ähnliches in dieser Richtung auch zum Ausdruck. Nun, dieses Ganze, was Esoterik angeht, gründet sich vielleicht auch etwas auf den Anfang der Bibel, wo die Schlange zu Eva sprach und sagte, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von diesem verbotenen Frucht des Guten, des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würdet. Das übrigens ist in dieser Gedanke des Pantheismus vorhanden. Pan ist alles, Theos ist Gott, Gott ist in allen Dingen. Und so versucht man eben Gott anzuzapfen, indem man zum Beispiel Bäume umarmt, indem man in die Natur geht und meditiert. Und hier, dieses Bild ist aus einer christlichen Zeitung, Zeitung der Evangelischen Allianz in Deutschland, eine Frau sitzend wie ein Buddha oder Buddhain. Und darüber geschrieben, beten ist mehr. Beten ist mehr. Das heißt, hier wird zum Ausdruck gebracht, dass Meditation eventuell mehr sei als beten. Also eben das Erfahren, das Öffnen für die Kräfte des Kosmos, des Baumes oder was auch immer du anzapfen möchtest. Es geht um eine Einheitserfahrung, um Mystik. Ziel der Mystik sei es, eine Einheitserfahrung zu machen, ohne eine Form von Dualität, genannt Unio Mystica. Am Ende bleibt weder ich noch Gott, alles fließt zusammen in eine umfassende Einheit. Das heißt, Gott verschwindet, ich verschwinde, es ist eine Einheit und letztlich ist es legitim zu sagen, ich bin Gott. Denn wenn ich eins bin mit Gott, kann ich das ja sagen. Und ist genau das ein Ausdruck fortgeschrittener Spiritualität. Ich habe ja damals eben Buddhismus meditiert. Ich habe ja nicht christliche Mystik ausgeübt, vielmehr buddhistische Mystik. Und ich habe das damals auch ausgeübt. Nach viel Hin und Her und Reisen bin ich dann wieder in Holland zurückgekommen. Dort habe ich dann
ein Schiff gekauft. In Amsterdam lag das Schiff und in diesem Schiff waren Therapieräume ausgebaut. Und diese Therapieformen, auch esoterischer Art, dienten sehr meinem Weg im Buddhismus. So meinte ich, auf einem sehr guten Weg zu sein. Und ich meditierte natürlich und machte mich immer wieder leer. Hinter mir so ein Bild von meinem Guru, denn in tibetischem Buddhismus muss man einen Lehrmeister haben. Und diesen Lehrmeister weiht einem ein in diesen verborgenen Erfahrungen des Buddhismus. Nun, ich hatte auch meine ersten Erfahrungen, die sehr wohltuend waren. Ich habe das so beschrieben, so bei meinem ersten Kurs. Die Bibel sagt übrigens, dass wir Menschen hier auf Erden leben, Gott im Himmel, aber zwischen Himmel und Erde es einen Bereich gibt, des Kosmos oder der Luft genannt. Und dort gibt es Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte. Wenn wir uns nun von uns aus öffnen für das Göttliche, für übersinnliche Erfahrungen, zum Beispiel durch Meditation, durch Yoga oder durch vielen anderen Übungen, dann kommt auch was. Dann fühlt man, wie eine Kraft, wie eine Energie anfängt zu strömen. Und ich sage immer, das war auch, was bei mir geschah. Ich war ganz überrascht, wie das dann kam und dieses Gefühl, wunderbar. Die ersten Erfahrungen sind meistens wie ein Bonbon. Du kriegst etwas Gutes. Und du denkst, wow, weitermachen. Ich möchte immer diese Erfahrung machen. Also macht man weiter. Denn man merkt dann, dass man im Alltag dieses Empfinden verliert. Also muss man üben, immer wieder neu üben. Aber dann übt man Jahren weiter und öffnet sich. Aber dann merkt man, dass auch was anderes kommt. Es kommen Geister, Dämonen. Böse Erfahrungen, das ist wie bei Drogen. In Anfang sind die Drogenerfahrungen wunderbar, wie im Paradies. Aber man macht weiter, weil man möchte immer wieder diese Erfahrung machen und dann wird man süchtig. Nicht nur das, man macht auch schlechte, böse Erfahrungen, dämonische. Man merkt auf einmal, ohne die Droge sieht man nur noch Fratzen und Dämonen und braucht die Droge, um überhaupt zur Ruhe zu kommen. Nun, so ähnlich ging es mir damals in der Meditation. Ich brauchte Meditation, um immer wieder zur Ruhe zu kommen. Manchmal ging es, aber manchmal war es sehr schwer. Und hier kann man sehen, wie ich fast die Erleuchtung erlangte. Kann man das sehen? Sie meinen vielleicht, dass es nicht so erleuchtet aussieht, oder? Aber ich war schon sehr nah an der Erleuchtung. Zumindest verglichen zu den Beschreibungen des Buddhismus. Denn darin wird gesagt, dass der historische Buddha kurz vor seiner Erleuchtung durch die Hölle gegangen sei. Und das ging ich auch. Heute würde ich es anders erklären. Ebenso, wie ich es vorher erklärt habe, dass ich mich geöffnet habe für eine unsichtbare Welt, dass diese Welt, die ich meinte, nur eine neutrale Erfahrung der Erleuchtung zu sein, nun doch eine Geisterwelt hinter sich barg. Und dass diese Geisterwelt sich mal positiv, mal gut, mal negativ, mal sehr böse zeigte. Und das zu meinem Entsetzen. Ich war fix und fertig. Ich war depressiv. Manchmal hatte ich Selbstmordgedanken. Das war gar nicht so leicht. Später habe ich dann in der Bibel gelesen, dass wenn ein Mensch sich selbst umbringen will oder wehtun will, dass das nicht von Gott ist, dass das fremdgesteuert ist. Und so konnte ich so später erst erklären. Aber damals habe ich gedacht, du musst weitermachen, mehr meditieren, tiefer gehen. Also machte ich das auch. Ich war in dem Sinne sehr stark religiös tätig. Steckte in einer tiefen Erfahrung der Spiritualität. Kannte allerdings noch nicht wahrer Gottesdienst. Ich will kurz beschreiben, wie mir das damals dann begegnete. Es war eine ganz unerwartete Sache. Aber vielleicht vorweg noch kurz eine Beschreibung, wie ich jetzt heute wahre Gottesdienst beschreiben würde. Da geht es um eine Person, um Jesus Christus. Das hört sich komisch an, weil viele sagen, Christus ist ja auch in der Religion. Und ahnen gar nicht mehr, dass es eine Person ist. Aber Jesus Christus als eine Beziehung, das heißt, als eine Person, die wir begegnen. Und das ist eigentlich auch, was diesen Text, den ich am Anfang gelesen habe, beschrieb. Nochmal 2. Korinther 11, 2a. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Das heißt, das Eifern, sagte Paulus, war jetzt mit göttlichem Eifer. Das heißt, ein Eifer mit rechter Erkenntnis. So hat Gott es den Paulus damals gegeben. Und diese Erkenntnis hat mit einer Beziehung zu tun. Denn so beschreibt er es, das war seine Tätigkeit, diesen Eifer, die er an den Tag gelegt hatte. Er sagt, ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann. Jesus Christus. So sagte er das den Christen in Korinth. Das war seine Tätigkeit gewesen. Das war die Art und Weise, worin er seinen Eifer an den Tag legte und worin er auch Erfolg hatte. Aber nun bangte, dass eben dieser Eifer, das heißt das Ziel, dass diese Verlobung wirklich auch stabil werden würde, dass das verloren gehen könnte. Das heißt, man könnte sagen, auch hier nochmals wahre Gottesdienst, darin geht es darum, dass Jesus Christus als eine Beziehung gesehen wird. Und Jesus Christus hat seine Jünger dieses bekannte Gebet auch gegeben, wo er Vater unser als Bezug darstellte und sagte, ihr sollt so beten. Es ist nicht ein Formel, es ist wirklich eine Ansprache, dass man Gott als Vater anspricht, Vater unser, der du bist im Himmel. Dass wir wirklich ihm als Person, als Vater ansprechen. Nun, wie geschah es dann bei mir? Ich will das kurz beschreiben. Ich war damals in Amsterdam und meine Frau war ja Esoterikerin, ich hatte sie kennengelernt, sie ist zu mir gekommen und wir waren damals nicht verheiratet, eben wie das alles geht, auch heute in dieser Welt, man ist verliebt und dann macht man einfach mal so weiter, wie lange es auch gut geht und sich gut anfühlt. Eines Tages, wir hatten gerade eine spirituelle Reise hinter uns gebracht, für uns war damals alles spirituell, wir waren nämlich in Ägypten gewesen, Und da haben wir auf den Pyramiden meditiert und so weiter. Und naja, es war alles sehr spirituell. Wir kamen zurück. Ich setzte mich zum Frühstück auf dem Schiff. Und ich schaute nach draußen, als ich auf einmal hörte, wie Leute auf dem Schiff gerannt kamen. Und siehe da, das Schiff brannte. Ich hatte geradezu der Elke gesagt, es fühlt sich nicht mehr gut an, hier zu arbeiten. Schon ging es nicht mehr. Denn den ganzen Innenbereich des Schiffes war ausgebrannt. Vom Versicherungsgeld haben wir dann das Schiff wieder aufgebaut und es verkauft. Und dann haben wir von ein bisschen Restgeld dann gesagt, wir wollen reisen. So sind wir als erstes nach Indien gereist, wo ich natürlich wieder meditiert habe, meinen Gurus besucht habe und so weiter. Aber ich fand nicht so richtig den Bezug, ich wusste nicht so richtig, was ich da tun sollte. Denn ich war noch Buddhist, aber ich wusste nicht, wie ich den Buddhismus nun so richtig ausüben sollte. Nun, dann ging es weiter. Wir kamen eines Tages in Australien an. Wir wollten einen Freund besuchen, wir hatten ihn schon in Indien kennengelernt, er hat auch einen indischen Guru gehabt, er war übrigens auch Jude und auch Hippie, er war ganz alternativ. Wir trennten. Ein junger Mann nahm uns mit und der war sehr gut gelaunt. Wir haben ihn gefragt, du, hast du vielleicht was geraucht? Er sagte, nein, 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 sagt er, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Sagten wir, interessant. Gibt es denn viele Wege nach Rom? Dann meinte er so zu uns, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Okay, meinte er. Wollte man was echt Alternatives erleben? Gute Frage, ja, wollten wir schon. Dann meint ihr, dann müsst ihr am Sonntag mit mir zu meiner Kirche kommen. Wir dachten, das kann wohl nicht wahr sein. Aber weil ihr so gut drauf war, haben wir uns darauf eingelassen. Am Sonntag kam er, hat uns abgeholt von unserem Backpacker-Hostel und nahm uns dann mit. Das war nicht zu einer Kirchengebäude, sondern zu einer Art Schulgebäude. Und da waren da Menschen, die in diesem Gottesdienst, dass dieser Gottesdienst anfing, von ganzem Herzen ihrem Gott anbeteten, wie wenn er wirklich da war. Das hat uns überrascht. Das haben wir noch nie gesehen. Nach dem Gottesdienst kam dann eine Frau direkt zu der Elke und fragte, hey, darf ich mit dir beten? Sie war so ein bisschen skeptisch, sie ist ja gut evangelisch erzogen und dachte, das ist bestimmt eine Sekte hier. Aber dachte sie, die Frau ist freundlich, ich frage erst den Martin. Der sagt sowieso immer nein, wenn ich eine spontane Idee habe. Aber zu ihrer großen Überraschung sagte ich, ja, machen wir. Und ich komme mit. Das war schon ein Wirken Gottes. Wir gingen dann nach draußen. Der Pastor wurde dazugeholt und schon fingen die an, mit der Elke zu beten. Und ich schaute mit einem Auge zu. Wollte mal schauen, was da so abgeht. Innerhalb von ein paar Minuten war sie so berührt, dass sie anfing zu weinen. Und als dann diese Frau vorschlug, sie könnte doch Jesus Christus als Person in ihr Herz einladen, hat sie das getan. In einem Gebet hat sie gebeten, Jesus möchte in ihr Herz einkehren. Ich war so überrascht. Ich dachte, wunderbar. Jetzt dachte ich, ist die Elke eine echte Christin geworden. Vorher war sie noch nicht mal eine halbe. Und ich einen echten Buddhisten, das passt gut zusammen, dachte ich. Hauptsache echt. Und viele denken so, Hauptsache du machst etwas echt. Aber die Frau ließ nicht locker, sie drehte sich sofort um zu mir und fragte, darf ich auch mit dir beten? Ich sagte, okay. Ich dachte, ich will mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren. Schon fing sie an zu beten, auch der Pastor betete, dann schlug sie vor, ich könne ihr ein Gebet nachsprechen. Ich sagte, ja, will ich mal probieren. Ich weiß ja nicht, wie das geht, so christlich zu beten. Sie fing an. Eine der ersten Dinge, die sie mir davor betete, war, ich solle alle meine anderen Religionen abschwören. Ah, da stand ich, beide Augen verschlossen. Mein erster Gedanke war, das machst du nicht. Wie kann sie? Welche Frechheit! Ich bin schon 7,5 Jahre tibetischer Buddhist und habe schon fast die Erleuchtung angelangt. Und das sollst du nun auf einmal loslassen? Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also wollte ich so Nein sagen, als mir dort ein Wort des historischen Buddha einfiel. Interessant, dass Gott manchmal sogar die Aussagen von anderen Religionsgründern nutzt, um Menschen anzusprechen. Der historische Buddha hat wohl gesagt, wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha es sagt, dann musst du das tun. Also ging ich nach buddhistischer Art in mir, prüfte und stellte in mir fest, da ist so eine Art religiöser Stolz. Ja, ich war stolz auf meine Religion. Ich hab wirklich gedacht, ich habe die beste Religion dieser Welt und bin unterwegs zu dem besten Ziel, das einzig wahre Ziel der Erleuchtung, das hat keine andere Religion. Das dachte ich wirklich. Aber zu gleicher Zeit merkte ich auch, dass diesen Jesus, wozu ja diese Frau gebetet hatte, schlicht da war. Ich sah ihn zwar nicht, aber es war eine absolute Gewissheit der Gegenwart einer Person da, der schlicht wartete, wie ich reagieren würde. Und ich merkte, als ich dann verglich, dass seine Gegenwart außerhalb von mir größer war, klarer war und wahrer war. Das zeigte mir Gott. Und als ich dann anfing zu vergleichen und in mir, man könnte sagen, die Hölle los war, ich war so hin und her gerissen. Was machst du? Das war vielleicht eine halbe Minute, aber für mich war es viel Ewigkeit, diesen inneren Kampf, die war gigantisch. Aber am Ende von diesem Kampf dachte ich, Martin, wenn du ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt entscheiden für den Größeren, den Klareren und den Wahreren. Und hab dann
ganz zaghaft gesagt, okay, ich lasse alle anderen Religionen los. Fast hoffte ich, dass niemand das hören würde. So stolz war ich auf meine Religion. Aber es war ein Gebet zu Gott, der die Ohren gemacht sollte, er nicht hören. Er hatte gehört. Denn wir standen dort draußen auf einem Balkon. Und auf einmal war es, wie wenn die ganze Last dieser Welt von mir wegfiel. Und mit dieser Last von dieser Welt meine ich vor allen Dingen diese Last der unsichtbaren Welt, die wirklich auf meine Seele drückte. Und das war so ein Last gewesen. Auf einmal war alles wie weggeblasen. Und es war eine Freiheit da. Es war eine Liebe und ein Frieden da. Das war ungekannt. Wie kam das? Nun, weil Jesus mitten in diese Suppe von Gott herab zu uns kam und sich uns vorstellte und sagte schlicht, hey, pass auf, hier bin ich. Es geschah etwas mit uns. Denn wir nahmen Jesus Christus aus und so auf in unser Leben. So sagt es auch Johannes 1,12, wie viele ihn, das heißt Jesus, aufnahmen. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Nun, das war geschehen. Auf einmal waren wir, indem wir Jesus aufgenommen hatten, Kinder Gottes geworden. Nun, wie hatten wir das getan? Es war eigentlich ganz einfach, denn Paulus hat es ja so beschrieben. Es ist wie, wenn man in eine Verlobung eintritt. Man lernt einen Partner, eine Partnerin kennen und man tritt ein und sagt, ja, ich will. Und so sagt Paulus, sollen wir das auch machen. Er sagt, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, das machen wir ja auch. Wenn wir uns verloben, dann sagen wir mit unserem Mund, ja, ich will, ich lasse mich auf dich ein. Und ich strebe danach, dich irgendwann im Verlauf von nicht so langer Zeit dann echt zu heiraten, dass es völlig klar wird, wir gehören zusammen. Und so ist es geistig gesehen auch. Wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das heißt, diese beiden Elemente müssen da sein. Mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen glauben. Und das war an dieser Stelle so geschehen. Und das ist auch das, was dann zum Ausdruck gebracht wird in diese Klarheit, diese Realität des Kreuzes. Denn darin, man könnte sagen, ist diesen Liebesbrief zu uns geschrieben. Darin sagt Jesus sein Ja zu uns. Da hat er für uns gelitten, nackt. Und sagt, hey, ich schäme mich nicht für dich. Und du? Wann sagst du dein Ja? Nun, wir durften an diesem Zeitpunkt, als das geschah, als er kam, dieses Ja wird sagen. Und das Kommen Jesu ist ja durch diese Realität des Kreuzes. Das mussten wir danach immer wieder feststellen. Denn das ist gar nicht so leicht zu verstehen, dass so etwas Wunderbares durch ein so tiefes Leid am Kreuz erwirkt wurde. Aber das ist das Wunder des Evangeliums, der guten Botschaft, dass Jesus dort für uns gelitten hat, was eigentlich wir hätten leiden sollen, um überhaupt mit diesem heiligen Gott in Berührung zu kommen. Und so komme ich zu einer Definition von Gottesdienst oder wahrer Gottesdienst, ebenso wie es auch von Seiten des Evangeliums, von dieser guten Botschaft eigentlich aussehen soll und aussieht. Bei Gottesdienst geht es um das in Beziehung treten oder das in Beziehung stehen zu einem Gott, der selbst alle Voraussetzungen zu dieser Beziehung geschaffen hat. Das heißt, er hat das bewirkt. Er hat schon längst sein Ja-Wort gegeben. Und das hat er genau in dieses Evangelium, das hat er genau eben in diesem Kreuz zum Ausdruck gebracht. Hier bin ich, sagt er. Und das bewirkt eben die Beziehung, die dadurch zwischen uns und Gott zustande kommen kann. Und das war Paulus Eifer gewesen, dass Menschen in einer verlobungsähnlichen Beziehung mit Jesus Christus zu stehen kommen und dadurch mit Gott. Wunderbar. Aber sagt er, pass auf. Bei einer Verlobung ist es ja so, dass man, ja, man könnte sagen, sich vorweg ein Ja-Wort gibt und dann wartet eine gewisse Zeit, vielleicht auch eine Zeit, wo man sich noch echt prüft, will man definitiv in die Ehe miteinander gehen. So ist es eigentlich gedacht. Ja, heute ist alles nicht mehr definitiv, man kann alles wieder scheiden und so weiter, aber das soll eigentlich nicht so sein, ja. Aber so ist es eigentlich gedacht. Man verlobt sich und dann ist auch eine Zeit des Prüfens da. Und das ist auch unsere Situation. Wir treten in eine verlobungsähnliche Beziehung, so eine Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Und nun ist es so, wie in der normalen Welt, auf einmal zeigen sich andere potenzielle Partner oder Partnerinnen. Die sagen, hey, ich biete auch noch was Schönes. Und die können manchmal so attraktiv daherkommen, dass man geneigt ist, aus der Verlobung auszutreten. Dass man geneigt ist, zu sagen, ich probiere es auch noch mit denen. Nun, das ist nicht Sinn und Zweck der Verlobung. Sinn und Zweck der Verlobung ist, dass man sich eindeutig mit Jesus, mit dem einen Partner oder einer Partnerin verbindet. Und deswegen sagte eben Paulus, dass diesen Christen in Korinth, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden. Abgewendet werden eben von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das heißt, weg von der Beziehung zu ihm. Und das ist die Situation, wo die Christenheit heute drin steht. Ist eine Verlobung da, wenn es gut ist. Wenn es nicht da ist, dann soll es zustande gebracht werden. Das ist eine wunderbare Sache. Aber auch darin soll Wachstum sein, denn ich weiß noch gut, als ich meine Frau kennenlernte. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, mein Partner, wenn Sie verheiratet sind, wie das so ist und was für Gefühle dann da sind. Ich weiß noch gut, ich habe sie dann angerufen und dann hörte ich ihre Stimme und dann sprang mein Herz. Das war schon ausreichend. Ich habe nur ein bisschen Quatsch geredet und es war wunderbar. Das ist so ein Anfang da, ja. Aber dann heiratet man und dann ist der Alltag da und dann irgendwann geht das weg. Und es kann sein, dass man dann irgendwie ärgerlich wird. Und dann fängt man an, irgendwelche Gesetze oder Gebote aufzustellen. Du musst das tun, du musst das tun, ich so und so. Und dann fängt man so einen Kuhhandel an und so weiter. Das wird alles ein bisschen mühsam, ja. Aber das ist in der Religion auch so. Das heißt, in der Beziehung zu Jesus. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder zurück in Religion fallen. Aber auch, dass wir nicht in diese Schwärmische von nur verliebt sein. Weil ich sage meine Frau auch heute noch häufiger, hey, ich liebe dich. Und dann sagt sie zu mir knallhart, ich will aber auch Taten sehen. Also, nur gesagt ist dann nicht genug. Man muss auch danach leben. Also, Religiosität in Umbruch. Diese Frage, Hauptsache religiös. Hauptsache religiös. Ich würde sagen, und ich hoffe, dass ich in etwa das habe herüberbringen können, was das bedeutet. Ich würde sagen, Hauptsache Ende aller Religiosität oder auch Ende aller Religion oder Ende aller Spiritualität. Hin zu einer ganz klaren Beziehung zu Jesus Christus. Amen.